Ja, gut, dann herzlich willkommen zu dem Track Werkzeuge zu den Chemnitzer Linux-Tagen 2013. Unser erster Vortrag von Robert Scheck wird sich also mit den APM-Paketen beschäftigen. Jeder von Ihnen, der die Fedora oder davon abgeleitete Red Hat-Distribution benutzt hat, ist sicherlich in der einen oder anderen Form mit so einem RPM-Paket schon mal in Berührung gekommen und ist eine richtig klasse Sache, weil man dann eben sagt, ich möchte ein bestimmtes Programm installieren und die entsprechenden Abhängigkeiten werden automatisch mit aufgelöst, aber eben nicht ganz automatisch. Irgendjemand muss diese Pakete bauen, muss das letztlich dem Rechner sagen und Robert Scheck wird uns heute erzählen, wie sowas geht und was letztlich passiert, wenn man das erste RPM erfolgreich gebaut hat, man kommt nicht mehr davon los, ich weiß es selbst. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich setze bei meinem Vortrag ein bisschen an letztes Jahr an. Da weiß ich jetzt nicht, wer von Ihnen letztes Jahr vielleicht da war und meinen Vortrag gesehen hat. Sind da zumindest ein paar? Ja, ich gehe jetzt natürlich nicht mehr auf die absoluten Grundlagen ein, wie man eine Spec-File schreibt, sondern wir bauen da ein bisschen drauf auf, weil es da natürlich noch viel mehr gibt. Erstmal zu mir selbst. Mein Name ist, wie auch schon gesagt, Robert Scheck. Ich bin Fedora-Contributor, effektiv seit der ersten Minute und bin effektiv ja über RPM zu Fedora gekommen. Irgendwann hat mich dann das Paketieren nicht mehr losgelassen und die Software musste aktuell sein. Abgesehen von den technischen Sachen bin ich auch Fedora Ambassador. Das sind die Leute, die Fedora am Stand vertreten, so wie wir auch draußen mit einem Stand sind. Abgesehen davon bin ich natürlich auch Infrastructure bzw. Website- oder Übersetzungsteams, soweit es irgendwie die Freizeit noch ermöglicht, aktiv. Und ja, entwickle auch generell Software. Wichtig ist, ich bin kein Red Hat-Mitarbeiter, das wird bei den Fedora-Leuten gerne angenommen. Und ich arbeite auch nicht für Fedora. Fedora ist Freizeit und Hobby für mich. Beruflich arbeite ich bei einem IT-Systemhaus in Stuttgart und habe dort administrative Tätigkeiten. Falls es irgendwelche Fragen geben sollte, kommen wir idealerweise am Ende dann dazu. Und unabhängig davon, ich bin auch noch morgen da, falls es irgendwelche Fragen geben sollte, spezifische Fragen, die dann sehr ins Detail gehen oder eben dann auch gerne per E-Mail in der ganzen Zeit danach bis zum nächsten Jahr. Ja, die Zusammenfassung RPM so in Kürze. RPM, das Akronym, ist rekursiv und steht für RPM Package Manager, ursprünglich für Red Hat Package Manager. Die Namensgebung kam dann irgendwann, als es nicht nur Red Hat eingesetzt hat, auch wenn die das federführend entwickelt haben. Die Spec-Datei ist das grundlegende Element und kann man so ähnlich sehen wie das Mac-File für Mac. Da steht die Anleitung drin, wie das RPM gebaut wird. Und ein RPM hat eigentlich immer den Aufbau Name, Version, Release, Architektur.rpm. In manchen Versionen von RPM kann man das sogar konfigurieren, in den allermeisten ist das allerdings statisch vorgegeben. Wichtig an der Stelle ist, um das einfach aus dem Vortrag von letztem Jahr nochmal kurz auszupacken, das Release ist der Teil, der für den Packager gedacht ist. Das heißt, Name und Version beziehen sich normalerweise immer auf das, was der Upstream liefert, also wenn man jetzt ein Paket hat. phpMyAdmin 4.0, das wäre dann Name phpMyAdmin Version 4.0 und im Release würden dann im ersten Release die 1 landen und wenn ich dann irgendwann noch ein Patch hinzufüge, weil ich, was weiß ich, irgendeinen Pfad falsch gesetzt habe oder so, würde ich Release dann auf 2 erhöhen und so weiter. Das machen recht viele beim Paketieren insofern falsch, als dass sie irgendwie Version und Release miteinander vermischen. Letztendlich ist Version von der initialen Struktur wirklich für Upstream gedacht. Ein paar Beispiele eben aus dem Fedora-Zweig. Was ich hier mache, ist nicht wirklich Fedora-spezifisch. Das sind zwar Beispiele eben am Beispiel von Fedora drin, das lässt sich aber auch auf andere RPM-basierte Distributionen anwenden. Unter Fedora kann man jetzt mit RPM DevTools sich einfach die Bildumgebung für lokale, einfache Builds erzeugen, wenn man dann das Kommando RPM Dev Setup Tree verwendet. Das erzeugt letztendlich einfach so eine Grundstruktur, wo man dann Spec-Files, Sourcen und so weiter ablegen kann. Und ein Template für ein leeres Spec-File bekommt man mit New Spec. Und diejenigen, die schon mal ein RPM dann auch selber durchgebaut haben, wissen, dass man da mit RPM-Build-BA rangeht. wenn man das jetzt nicht in einer Bildumgebung macht. Ganz wichtig ist, ein RPM-Paket niemals mit Root-Rechten durchzubauen. Man weiß nie, was die Software vielleicht wirklich macht oder auch nicht macht. Es gibt so einige Software, die hat dann auch irgendein rm-rf irgendwas slash irgendwas und potenziell, wenn da irgendeine Variable nicht gesetzt ist oder eine Environment-Variable nicht gegeben ist, bedeutet das dann halt auch rm-rf slash irgendwas und der Pfad könnte auch mal existieren. Deswegen immer als User bauen und idealerweise irgendein Sandbox-System verwenden. Auf Mock gehe ich ein bisschen ein, aber es gibt ja dann auch noch das Open Build System, beispielsweise von SUSE, die ungefähr gleich funktionieren, aber technisch. Wenn wir uns die Spec-Datei anschauen, hat die im oberen Block erstmal typische Meta-Informationen, da steht der Name drin, die Beschreibung, Version, Abhängigkeiten und so weiter. Und danach kommen die eigentlichen Abschnitte. Die wichtigsten daraus sind Prep, Build, Install. Im Prep-Teil wird der Quellcode entpackt, den man hat. Potenziell werden irgendwelche Patches angewendet, egal ob die jetzt Upstream oder Downstream sind. Downstream-Patches ist das, was man selber eventuell patchen muss, damit es lokal durchbaut. Upstream-Patches sind in der Praxis meistens irgendwelche Sicherheitspatches, wo man dann kein neues Release für veröffentlicht hat. Im Build-Teil findet dann der eigentliche Make statt, wenn es sich mit so einem C-Software handelt oder C++. Oder auch das eigentliche Configure. Im Install-Teil findet unter anderem dann das klassische Make-Install statt. Clean räumt dann diese ganzen temporären Verzeichnisse auch wieder auf. Und in Files spezifiziert man, welche Dateien in welchem Paket oder in welchem Unterpaket landen. Damit das Ganze hinterher dann auch noch in irgendwelchen grafischen Tools zum Beispiel dann hübsch aussieht, gibt es den Changelog. Der ist aber nicht nur für die grafischen Tools, sondern auch für die Leute, die wissen wollen, was hat sich verändert. Üblicherweise verwendet man den Changelog auch nicht, um die Veränderungen der Software zu dokumentieren. Das tut die Software meistens sowieso in irgendeinem Changelog selbst, sondern in dem Changelog im Spec-File steht üblicherweise wirklich drin, was man als Packager verändert hat, also ob man ein neues Unterpaket eingeführt hat, ob man irgendwelche Pfade verändert hat, sodass man dann auch hinterher nachvollziehen kann, was sich denn da so getan hat. Ja, das macht jeder ein bisschen unterschiedlich. Generell empfiehlt sich aber schon, das zu machen. Ein elementarer Bestandteil in RPM sind diese Makros. Das sind letztendlich einfache Textersetzungen. Vielleicht nicht ganz so einfach, weil sie können auch Parameter haben und erlauben einfach ja, generische Spec-Dateien. Die Makros sind teilweise auch distributionsspezifisch. Und das kann sowohl den Wert betreffen, als auch den Namen des Makros selbst. Es gibt nicht alle Makros auf allen Linux-Distributionen. Soweit es irgendwie möglich ist, sollte man allerdings diese Makros verwenden, gerade auch wenn man ein Paket auf mehr als nur einer Distribution bauen möchte. Der Aufbau ist eigentlich immer Prozent Makroname oder dann eben noch mit geschweiften Klammern dazwischen eine lange Liste an standardmäßigen Makros, die RPM eigentlich von Haus aus immer mitliefert, gibt es auch auf der Webseite. Die ganze Präsentation ist übrigens dann auch online hinterher verfügbar, nur so als Hinweis. Ja, viele sagen, das sind doch gar nirgends Makros in so einer Spec-Datei drin. Ja, doch, und zwar alles, was mit Prozent beginnt. Das sind auch wieder diese Phasen, die ich ein paar Slides zuvor erwähnt hatte. Da gibt es beispielsweise Build, Install, in dem Fall auch noch Post und Post an und Files. Wichtig ist, das ist jetzt nur ein Auszug aus einer Spec-Datei, die ist nicht vollständig. Trotzdem sieht man die Gemeinsamkeiten von dem, was man, wenn man eine Software händisch kompilieren würde, machen würde. Nämlich man führt letztendlich .configure aus. In dem Fall ist es ein Makro, weil da werden noch ganz viele andere Pfade gesetzt. Der Make, die SMPM-Flags geben einfach in Abhängigkeit von den verwendeten CPUs minus J2 zum Beispiel an, für die parallelen Builds. Und im Install-Teil findet dann die eigentliche Installation statt. Wichtig ist dort, dass man natürlich sagt, es wird auf einen speziellen Pfad installiert, in dem Fall in den RPM-Build-Root. Das ist ein temporäres Verzeichnis, das hinterher direkt verwendet wird, um das eigentliche RPM zu erstellen. Das heißt, RPM sucht sich die Pfade nicht irgendwo aus dem Dateisystem raus, sondern die müssen wirklich in einem temporären Verzeichnis installiert werden. Klar kann man mit irgendwelcher Konfiguration das auch so drehen, dass man sich die aus dem echten System rauszieht. Das ist nur nicht sonderlich sinnvoll. Und im Files-Abschnitt ist dann die Datei definiert, auch wieder mit einem Makro. Bindir wäre in dem Fall Userbin. Auf die Makros mit ein paar Standardwerten gehen wir jetzt im Anschluss ein. Das ist übrigens ein realer Auszug aus dem Spec-File. Die Software ist auch so in Fedora enthalten. Da ist natürlich drüber noch sind die Metadaten und drunter der Changelog, aber das ist jetzt ein recht kleines Paket. Das häufigste ist, was gibt es denn so an Makros? Das kann man sich relativ bequem anzeigen lassen, wenn man ein passendes System zur Hand hat. Da kommt man meistens nicht ganz drum rum, auch nicht, wenn man irgendein Build-System einsetzt. Und zwar mit rpm --showrc. Das zeigt alles an, was so in RPM an Makros vorhanden ist. Natürlich kann man einfach dann auch suchen mit einem grep da drin. Oder wenn man nicht weiß, was ein Makro macht, kann man so ein Makro auch auflösen. Das heißt, es gibt rpm --eval und dann gibt man den Namen des Makros an. Im Falle vom Datadir kommt da UserShare raus. Wenn man das jetzt konkret mal mit prep macht, was ja so eine Phase ist, dann ist das ein bisschen mehr. Da wird die Umgebungsvariable gesetzt und die Display-Variable entfernt. Und so könnte man das komplett anschauen. Nichts anderes macht RPM während dem eigentlichen Build-Prozess. Das heißt, man kann das irgendwie so als Template einfach betrachten, das dann expandiert wird, wenn man das mit RPM-Build durchbaut. Die gängigsten Makros, weil das immer wieder so ein Thema ist, eine lange Liste, die kann man letztendlich auch alle in rpm --showrc bzw. mit einem eval ermitteln. Wichtig ist natürlich, die können pro Distribution unterschiedlich sein. Die SUSE-Leute haben zum Beispiel eine Zeit lang, das ist glaube ich auf der zweiten Seite, das libexec-dir nach userlib geschoben. Und wenn die Software dann zum Beispiel selbst noch einen hartgecodeten Pfad enthält auf userlib-exec, dann geht das natürlich schief. Insofern ist es natürlich auch gut, wenn die Software möglichst wenig hartgecodete Pfade verwendet und die dann auch aus dem Configure beispielsweise bezieht, weil ich kann Configure zwar alles Mögliche übergeben, wenn allerdings dann hinterher das nirgends im Code oder im Binary landet, dann bringt das halt recht wenig.
Was macht man im Fall, wenn die Software, dass der Hardcode hier drin ist, kann man da irgendwie Patches noch einfügen?
Ja, also generell würde man hergehen und würde dann den Patch einfügen oder man könnte auch an der Stelle mit einem SED oder ähnlichem einfach reingreifen und die Pfade vorher zum Beispiel vor dem Make korrigieren.
Ich muss dazu sagen, ich bin Debian-Maintainer, daher kenne ich das, da gibt es so ein Quilt und da lege ich Patches ab und die werden in das Bauen mit einbezogen. Ist das auch möglich bei RPMs? Oder? Weil wenn ich mit der SED einmal korrigiert habe, dann ist das ja quasi nicht dokumentiert und in dem Paketiersystem drin.
Okay, meine unklare Aussage ganz klar zu stellen, ich kann die Patches im Spec-File angeben zum einen und zum anderen kann ich auch diese SED-Aufrufe innerhalb des Spec-Files angeben. Letztendlich kann ich dort eigentlich so ziemlich alles machen, was mir irgendein Shell-Skript erlaubt. Ich kann dort auch einen Python-Interpreter aufrufen, um dann mit Python irgendwas zu machen oder ein ganz anderes Programm. Wichtig ist natürlich, es muss während dem eigentlichen RPM-Build-Vorgang dann hinterher vorhanden sein. Also wenn man dann hinterher auf einem nackten System baut, wo es kein Perl gibt, dann geht natürlich das Bauen von dem Paket schief. Aber generell kann man innerhalb von so einer Spec-Datei praktisch alles machen. Es gibt auch Pakete, die starten zu Testzwecken irgendeinen Daemon, den sie hinterher wieder stoppen und führen da Tests dagegen durch. Also letztendlich kann man als Shell-Skript werten, wo man alles machen kann. Haben wir schon einen Teil aus dem nächsten Slide auch vorweggenommen, und zwar die Patches. Letztendlich passt man mit denen den Quellcode der Software an, entweder in Form von Upstream oder von Downstream, das heißt die eigenen Patches oder Patches, die vielleicht auch von den Entwicklern selbst kommen. Was immer ein bisschen böse ist, wenn die Leute hergehen und den Tarball dann entpacken, die Änderungen in diesem Tarball vornehmen und den Tarball wieder neu packen. Ja, bitte nicht machen. Das findet sich häufig auch bei irgendwelchen kommerziell gepackten Paketen. Das kann man einfach hinterher nicht nachvollziehen, insbesondere wenn Upstream dann diese Tarballs oder diesen Quellcode nicht ewig rumliegen lässt, was teilweise auch der Fall ist. Sprich, ich kann hinterher gar nicht mehr nachvollziehen in der neuen Version, was habe ich denn vorher geändert gehabt. So ein Patch ist ein ja doch meist recht lesbarer Diff beispielsweise, der lässt sich ganz gut nachvollziehen und den kann ich vielleicht auch wiederverwenden, wenn sich dieser Code nicht geändert hat von der einen Version zur nächsten. Die Anwendung findet immer explizit statt, dafür gibt es auch wieder ein Makro, %patch, und die werden einfach durchnummeriert, das heißt, ich habe dann %patch 0 bis, ja, wo immer ich hin möchte. Ich kann auch Lücken zwischendrin lassen. Ich muss aber in den Metadaten natürlich immer eine Zuordnung haben zwischen Patch 0 und der eigentlichen Datei. Habe ich nachher auch noch ein Beispiel in der echten Spec-Datei. Fuzzy-Patches möglichst vermeiden. Es gibt insbesondere bei den neueren RPM-Versionen da einige Prüfungen, die dann einfach nicht anwenden. Da muss man dann entweder an der Konfiguration drehen. Aber da ist natürlich, ja, je mehr fuzzy die Patches sind, desto mehr Risiko, dass da auch was schief geht dabei. Für die Patches verwendet man bei RPM üblicherweise dann auch einfach das Format Name, die Version, für die man es gemacht hat, und dann, was denn der Patch macht. Bietet sich auch immer an, im Patch oder im Spec-File noch einen Kommentar zu schreiben, was man denn erreichen möchte, entweder gerade wenn der Patch länger ist oder wenn er nicht so lesbar ist. Man ist meistens in der Praxis dann nicht der Einzige, der an dem Spec-File dreht, und meistens wird der Patch nochmal irgendwann hinterfragt. Und wenn es nur irgendein simpler Bugfix ist, ein Link zu einem Upstream-Tracker oder zum Bugzilla der eigenen Distribution oder so, ist immer ganz hilfreich, wenn man das nach ein paar Jahren nachvollziehen muss. Wir haben auch in Fedora Pakete, die haben Patches noch und nöcher und sind ganz schwer nachzuvollziehen. Leider historisch bedingt. Ja, so ein klassisches Beispiel wäre jetzt auch von einer realen Software. Die habe ich letztes Jahr auch verwendet für das erste RPM. Ich habe oben die Metadaten und habe dann unten die Anwendung und ich kann da sehr wohl auch Argumente übergeben. Das sind effektiv die gleichen Parameter, wie ich sie auch dann bei Patch auf der Kommandozeile habe. Ja, ich sag mal, relativ straightforward, wer schon mal Patch auf der Kommandozeile verwendet hat, kann das dann hier auch verwenden. Wichtig ist eben, explizit sie anzugeben, sie nur irgendwo hinzulegen, bringt an der Stelle gar nichts. Scriptlets sind das, wo es dann schon ein bisschen spannender wird. Und zwar muss man ja unter Umständen vor oder nach der Installation von so einem Paket irgendwas machen. Beispielsweise, wenn man ein Apache nimmt, möchte man den vielleicht nach einem Update neu starten. Oder man hat eine Bibliothek und muss hinterher ein ld-config ausführen, wenn man sie installiert hat. Oder wenn man sie deinstalliert hat, dann eben nochmal ein ld-config. Dafür gibt es dann diese Scriptlets, das sind effektiv, ja, Hooks würden das die Webleute meistens nennen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, und zwar kann man einmal vor der Installation und nach der Installation da reingreifen, und das gilt natürlich für Installation und Deinstallation. Das heißt, es gibt vier Möglichkeiten, wo man reingreifen kann, und jetzt ist natürlich der spannende Punkt: beim Upgrade wird ein Paket deinstalliert und installiert. Da gibt es dann nochmal ein weiteres Argument, wo man dann prüfen kann, handelt es sich auch um ein Update. Das führt man dann üblicherweise innerhalb von so einem Post dann durch. Wenn man eine neuere RPM-Version hat, oder eine etwas neuere zumindest schon, nämlich RPM 4.4 oder neuer, da kann man dann auch so eine Aktion ganz zu Beginn oder ganz zum Ende von einer Transaktion durchführen. Was ist eine Transaktion? Ich habe beispielsweise ein Apache und 5 Module. Das sind dann vielleicht sogar 5 RPM-Pakete. Ich installiere die alle zusammen, sei es mit RPM auf der Kommandozeile oder mit YAML. Dann ist das eine Transaktion. Ich möchte aber nicht nach jedem installierten Modul den Apache neu starten, sondern ich möchte es einmal machen. Genau das kann ich mit Post-Trans bekommen. Das ist natürlich nur ein Beispiel, das geht auch mit anderen Sachen wie Dienste neu starten. Und wenn das Ganze noch ein bisschen interaktiver werden soll und ich einen Trigger zwischen verschiedenen RPM-Paketen brauche und es sich nicht auf mein eigenes Paket bezieht, dann gibt es dort generell das Makro Trigger und das gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Varianten. Da habe ich dann die Interaktionsmöglichkeiten, beispielsweise in Fedora, jetzt war das recht häufig, das Upgrade auf Systemd, da kommt dann häufig der Trigger zum Einsatz, wenn man vom Init-Skript auf Systemd wechselt. Da Trigger dann doch recht tief gehen kann, empfehle ich da auch erstmal einen Blick in die Doku oder auf Beispiele. Ich werde jetzt hier nicht wirklich tiefer auf Trigger eingehen. Das meiste, was man braucht in der Praxis, sind Pre-Un und Post-Un. Also die vier ersten. Ja, das sieht dann in einem RPM-Paket, wo irgendeine Bibliothek und eine Info-File ist, so aus, dass da dann im Post ldconfig aufgerufen wird. Und in Pre-Un, in dem Fall ist so ein Beispiel für eine Deinstallation, wo dann $1 gleich 0 überprüft wird. Und entsprechend gibt es dafür eine kleine Tabelle, wo alle Konstellationen sind, dass man auch ein Upgrade erwischen kann. Wenn man nur einen Befehl hat, kann man das auch direkt mit -p angeben. Sobald es mehr ist, bringt -p effektiv nichts mehr, sondern es wird wie ein kleines Skript wieder behandelt. Wichtig ist noch, wenn irgendeiner dieser Aufrufe fehlschlägt, beispielsweise mit einem Exit 1, dann gilt auch dieses Skriptlet als fehlgeschlagen. Je nach RPM-Version kann das dann bedeuten, dass RPM hängt oder das Paket nicht installiert ist oder das andere nicht deinstalliert ist und man beide in der RPM-Datenbank hat. Idealerweise Exit 1 oder so, oder Exit ungleich 0, sage ich mal, einfach vermeiden. Manche gehen dann einfach auch her und machen pipe Doppelpunkt, um dem aus dem Weg zu gehen. Falls es in diesen Pre- und Post-Scriptlets irgendwelche Ausgaben gibt, dann werden die auch angezeigt, zumindest bei RPM. YAM zeigt sie teilweise an und die grafischen Package Manager meistens gar nicht. Ich weiß, dass einige Firmen das in ihren kommerziellen Paketen verwenden, um noch Hinweise zu geben, irgendwas jetzt noch aufrufen, um die Software zu konfigurieren. Da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das jemand wirklich hinterher sieht. Lieber ein bisschen Doku außenrum schreiben, als darauf hoffen, dass jemand die Ausgabe sieht. Wenn die Software ein bisschen größer wird, möchte man die eventuell unterteilen, und zwar in Unterpakete. Klassisches Beispiel, das jeder kennt, ist wahrscheinlich PHP. Ich habe da verschiedene Datenbank-Backends oder Möglichkeiten und möchte allerdings, wenn ich das generisch für eine Distribution packe, nicht jedem Benutzer ein MySQL, ein PostgreSQL und noch was es sonst noch so gibt mit aufzwingen, sondern wenn jemand nur PHP und Postgres verwenden möchte, dann kann er einfach das Unterpaket PHP-PGSQL installieren. Was ich dann letztendlich mache, ist noch zusätzlich über ein Makro einfach ein Unterpaket zu definieren, dem ich dann noch beispielsweise eine abweichende Beschreibung gebe, abweichende Abhängigkeiten oder auch Bildabhängigkeiten. Und ich muss natürlich in der Files, im Files-Abschnitt dann auch berücksichtigen, welche Dateien im Unterpaket landen sollen. Auf den eigentlichen Bildvorgang hat das natürlich keine Auswirkung. Ich muss beim Bauen dann trotzdem bedenken, gerade bei sowas wie PHP, sowohl MySQL als auch Postgres zu bauen, weil ansonsten habe ich nachher nicht die Möglichkeit, überhaupt beide Unterpakete zu haben. Wenn ich nur Postgres baue, bringt mir ein MySQL-Unterpaket gar nichts, weil ich habe natürlich dann keine Bibliothek dafür oder keine Binaries dafür gebaut, je nachdem, was es ist. Sehr spannend ist für die Leute, die Dokumentation in ihrer Software haben und die Dokumentation ein bisschen größer ist, die Möglichkeit, eine abweichende Architektur anzugeben. So ist es gerade bei Dokumentation beliebt. Die Dokumentation ist üblicherweise architekturunabhängig. Das heißt, man spart auch auf den Servern dann einfach Platz, wenn man das Paket als No Architecture, No Arch markiert. Wichtig ist natürlich, das funktioniert nur, wenn das Elternpaket irgendwie architekturgebunden ist. Umgekehrt wird noch diskutiert, ob man das auch implementiert. Wir werden sehen, wie die Entwickler sich entscheiden. Wenn man das in einer älteren RPM-Version macht, wird das ganze Paket No Architecture, das hat dann lustige Nebeneffekte. Immer ein bisschen drauf schauen, welche RPM-Version man einsetzt und was geht. RPM hat sich gerade in den letzten Jahren weiterentwickelt und einiges an neuen Features bekommen. Hardware-Architekturen ist dann so ein spannendes Thema. Und zwar, man hat ja dann irgendeine Software gebaut und möchte die dann für mehr als nur eine Architektur bauen. Üblicherweise hat man dann irgendeine Intel-Plattform, 32 und 64-Bit. Das kriegt man in der Praxis noch recht einfach abgewickelt. Man muss manchmal aber auch Ausschlüsse setzen, gerade wenn man ein fertiges Bildsystem hat, in das man einfach ein Paket nur reinkippt, zum Beispiel gerade das OpenSUSE-Bildsystem oder eben wenn man Fedora-Contributor ist, dann auch das Koji dort. Ich kann mit ExcludeArch verschiedene Architekturen ausschließen. Auch dort kann ich wieder Makros verwenden. Alpha schließt dann, also als Makro-Alpha, schließt dann die ganzen Varianten aus, die es potenziell gibt. Und ich kann auch innerhalb der Spec-Datei mit if-arch und if-not-arch verschiedene Architekturen ausschließen für irgendwelche Abhängigkeiten. So haben zum Beispiel unsere Leute für die Mainframes gesagt, es gibt kein libraw 1394-Paket, das wir irgendwie verwenden könnten. Und ich musste es dann einfach sinnvollerweise ausschließen, damit das Paket dort durchbaut. Die Makros kann ich im gesamten Spec-File verwenden. Das kann sich also auch auf Configure-Optionen oder auf irgendwelche ausführbaren Dateien, auf Skripte, was auch immer beziehen. Ich kann das effektiv wirklich an jeder Stelle im Makro verwenden, um irgendeine architekturspezifische Gegebenheit herumzuarbeiten. Wenn ich eine Perl-Bibliothek beispielsweise habe, die wirklich nur aus Perl-Code besteht, der auch wirklich unabhängig von irgendeiner Architektur ist, also wo dann kein Binary dabei ist, kann ich mit Build Architecture, No Arch sagen, das ganze Paket ist wirklich architekturlos. Das könnte man auch in der Theorie, weil das manche machen, mit binären Paketen machen. Das hat aber in der Praxis dann auch wieder, klar, Nebeneffekte. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und möchte die gleiche Spec-Datei für unterschiedliche Versionen von der Linux-Distribution verwenden. Ich möchte üblicherweise, wenn ich ein Paket baue und wir pflegen das dann für Fedora 17, 18, 19 und 20, nicht jedes Mal ein komplett anderes Spec-File pflegen, weil sich irgendwas geändert hat, weil ein Paket umbenannt worden ist, von dem ich abhänge oder weil sich irgendein Pfad geändert hat, dann kann ich da sehr viel mit konditionalen Dingen arbeiten. Da gibt es auch wieder Makros, wo ich sagen kann, auf welcher Version bin ich denn eigentlich. Wichtig ist an der Stelle, es hängt auch wieder von der Distribution ab, die man einsetzt. Die machen das nämlich alle anders. Das Schöne ist halt mit den Makros, man kann damit machen, was man möchte. Manche gehen auch her und machen dann irgendwelche Hacks und schauen auf die und prüfen auf die Existenz von irgendwelchen Dateien. Das kann gut gehen, das kann auch schief gehen. Idealerweise schaut man sich einfach an, wie das Zielsystem denn wirklich aufgebaut ist, welche Makros es gibt und arbeitet dann aus, welche Situationen man dann hat. Gerade auch wenn Pakete umbenannt werden, beispielsweise weil irgendwas geforkt wird und man sowohl die alte als auch die neuen Pakete benötigt, dann kann man mit einem Build Requires auch hergehen und einfach das Include direkt ansprechen. Das wird zwar nicht so ganz gerne gesehen, aber es ist sehr praktikabel, dann einfach zu sagen, ich brauche Build Requires, User Include, tcpd.h im Fall vom TCP-Wrapper, der dann irgendwann in ein Unterpaket ausgelagert worden ist bei den Header-Dateien. Wichtig ist auch noch an der Stelle, es gibt optionale Tags oder Makros in neueren RPM-Versionen, gerade sowas wie Build-Root ist optional geworden, das muss man nicht mehr angeben. Das Problem ist allerdings, wenn man jetzt wenn man sich an die neuen RPM-Versionen hält und lässt dann Build-Root weg, dann sollte man bedenken, dass sowas wie Build-Root standardmäßig in den alten Versionen früher als Slash definiert war, wenn man es nicht explizit im Spec-File angegeben hat. Und wenn man dann als Root baut, ja, dann geschieht im Clean anschließend ein rm-rf/. Deswegen sagte ich vorhin auch nie als Root bauen. Mir ist das selber auch schon mal bei einer Spec-File passiert, die ich von einer neueren Fedora-Version auf eine alte gezogen habe, dass das Build-System dann meinte, es kann Slash nicht entfernen. Und dann habe ich gesehen, oh, ich sollte auch ein Build-Root angeben. Also immer den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie ermitteln. Das ist auch insbesondere dann wichtig, wenn man für verschiedene Linux-Distributionen baut, weil dann muss man ja noch mehr Dinge beachten. Und zwar hat man unterschiedliche Pfade, so Geschichten wie, es gibt kein userlib-exec, das ist vielleicht userlib. Oder man hat je nach Distribution auch eine ganz alte RPM-Version, sowas wie RPM 3.0. Insofern einfach möglichst viel explizit machen, direkt angeben, alle optionalen Dinge wirklich ins Spec-File packen. Da tut man sich wirklich einen Gefallen damit. Es lässt sich einfach nicht vermeiden, je generischer man werden möchte. Sehr beliebt beim Paketieren sind ja, so generische RPM-Pakete. Ich baue das einmal und kann es auf allen Linux-Distributionen einsetzen. Ja, das ist nicht ganz Sinn und Zweck und das Ziel von RPM, weil die Abhängigkeiten werden ja ermittelt. Klar, man kann statisch linken, dann habe ich allerdings die Bibliothek drin und wenn meine Bibliothek, die ich da reingelinkt habe, irgendeine Sicherheitslücke hat, dann muss ich ein neues Paket ausrollen, während die Distribution, wenn es dynamisch gelinkt wäre, das Sicherheitsupdate sowieso behebt. Oder in den meisten Fällen zumindest. Idealerweise sollte man in RPM immer je Distribution und Version und Architektur durchbauen, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Weil wenn man sich das in der Praxis anschaut, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon drüber gefallen ist, ich leider schon öfters, diese ganzen pseudogenerisch paketierten RPMs von irgendwelchen größeren Firmen, die haben dann halt irgendwelche Fehler à la, es fehlen Abhängigkeiten, ich führe es hinterher aus und ja, das 64-Bit-RPM braucht doch eine 32-Bit-Bibliothek. Aha, war aber keine Abhängigkeit. Das ist an Herstellern auch nur so ein typisches Beispiel, wo ich jetzt drüber gefallen bin bei ein paar Versuchen. Deswegen wirklich eigentlich immer das Paket explizit bauen. Ich weiß, es ist einiges an mehr Aufwand, man macht aber den Benutzern hinterher eine deutlich größere Freude damit. Wenn es dann hinterher an die Fehlersuche geht, kann man die Debug-Info-Pakete verwenden. Letztendlich ist in den Debug-Info-Paketen das drin, was man mit einem Strip während Make oder Make-Install wieder entfernt. Diese unbenötigten Symbole werden wirklich ausgelagert in so ein Debug-Info-Paket, das kann man nachinstallieren. Das ist ein eigenständiges RPM. Das wird auf den meisten Distributionen auch standardmäßig erzeugt, wenn man es nicht explizit deaktiviert. Da diese Debug-Symbole teilweise doch insgesamt mehrere Gigabyte einsparen können, bietet es sich an, wirklich diese Möglichkeit auch zu nutzen. Es gibt auch einige, die sagen, ich möchte die Debug-Symbole gleich drin haben. Ist dann die Frage, wie stabil auch vielleicht die Software ist. In der Praxis braucht man die Debug-Info-Pakete nur, wenn man wirklich debuggen möchte und kann sie nachinstallieren. Da gibt es auch einige GDB-Erweiterungen, die das in der Praxis dann recht gut machen, die dann aus dem Repo in Abhängigkeit von dem Core-Dump beispielsweise noch Pakete nachinstallieren. Für die reproduzierbaren Ergebnisse sollte man irgendein bisschen professionelleres Build-System verwenden und nicht rpm-build-ba auf der eigenen Maschine ausführen. Wir bei Fedora haben da Mock entwickelt. Das geht einfach her und macht eine Change-Root-Umgebung mit einer Minimalinstallation. Das ist ein absolut minimales Paketset. Mock. M-O-C-K. Und innerhalb dieser Change-Root-Umgebung werden dann die RPM-Pakete nachinstalliert, die man in Build-Requires spezifiziert. Und anschließend wird das RPM-Paket mit einem RPM-Build-BA in dieser eigenen Umgebung angestoßen. Das hat den Vorteil, auf dem lokalen System hat man vielleicht noch die ein oder andere Bibliothek mehr installiert, die vielleicht auch optional dann möglich ist für die Software. Also im Falle von PHP sagt man, man möchte die MySQL-Extension haben, hat vielleicht aber noch ein Postgres installiert und hat die Postgres-Header rumliegen, also hat man hinterher auch Postgres-Support dabei. Wenn man das dann entsprechend paketiert und es jemand anders dann nachbaut nochmal aus den Sourcen und der hat kein Postgres drauf, sondern nur MySQL und MySQL ist auch das Einzige, was in den Headern steht, ja, dann wird das mit dem Bauen eben nichts. Insofern kann man das Ergebnis wirklich nachvollziehen und man fängt wirklich jedes Mal mit einem minimalen Build-Root an, das wirklich ein Minimalsystem ist. Das mag sich nach viel Overhead anhören, in der Praxis wird dieser minimale Build-Root auch gecached und man kann so ein Paket dann, je nachdem was es ist, innerhalb von einer Minute oder von zwei durchbauen, wenn das irgendeine kleine Software ist. Das heißt, der Overhead ist gering, es braucht natürlich Festplattenplatz. Und damit kann ich mit Mock, da es sich um eine Change-Root-Umgebung handelt, natürlich auch Fedora 17, 18, 19, 20, was auch immer, auf einem Rechner nachbauen, ohne mir virtuelle Maschinen für die ganzen verschiedenen Fedora-Varianten vorhalten zu müssen. Ich kann auch noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze dann, beispielsweise wenn ich ein CentOS habe und möchte dann auch noch CentOS mit abdecken, kann ich das, wenn ich ein 64-Bit-System habe, 32 und 64-Bit abdecken. Ich kann das Ganze auch theoretisch um jede x-beliebige RPM-basierte Distribution erweitern, wenn ich daraus ein YAML-kompatibles Repo mache. Das heißt, ich habe ein Build-System, mit dem ich potenziell dann 4, 5, 6 verschiedene Distributionen a 32 und 64-Bit abdecke und muss mir eigentlich recht wenig Gedanken darüber machen, zig verschiedene Systeme zu haben, um das zu handeln. Wichtig ist allerdings, RPM und Mock sind fürs native Kompilieren optimiert. Cross-Compiling schleppt hier und da manchmal noch das ein oder andere weitere Problem ein. Gab auch in der Vergangenheit den ein oder anderen Bug wohl. Ansonsten, wenn man keine native Hardware hat, gerade wenn es um ARM oder um Spark oder S390 geht, es gibt Emulatoren, gerade Linaro oder so ist ein Beispiel für die Leute, die mit ARM64 beispielsweise arbeiten möchten. Das ist so ein Foundation-Model, das wohl jetzt auch bei Fedora eingesetzt wird. Will man noch einen Schritt weiter gehen und das Ganze dann noch weiter automatisieren, gibt es die Möglichkeit beispielsweise Koji zu verwenden. Das setzt außenrum auf Mock auf und bietet dann die Möglichkeit, ein Paket nach Koji zu werfen, sage ich mal salopp, und baut es dann auf allen möglichen verschiedenen Hardware-Architekturen durch. Vorausgesetzt, man hat natürlich diese Hardware-Architekturen mindestens als virtuelle Maschine und hat dann auch wieder da einen Koji-Dienst drauf laufen, der dann drunter wieder ein Mock-Build antriggert. Ja, generell kann man es natürlich nach Fedora bringen. Ich würde jetzt allerdings noch kurz auf ein Mockbild kurz wechseln. Kann man das hinten sehen von der Größe? Oder ist das zu klein? Sonst machen wir es größer. Und zwar habe ich hier vorhin einfach mal ein Paket auf... auf allen Architekturen durchgebaut und habe das einfach mit einer kleinen Vorschleife gemacht und habe dann innerhalb von 13 Minuten Bittlebee, das ist ein kleines Gateway-Tool zwischen verschiedenen Instant-Messenger-Netzwerken und IRC, für CentOS 5, 6, Fedora 17 bis Rawhide durchgebaut für 32 und 64 Bit. Das ist ein ganz annehmbares Ergebnis. Als einfaches Beispiel daraus könnte man jetzt mal einfach mal eins durchbauen und nicht alle, weil das ein Zeitthema ist. sowas hier machen für 64-Bit zum Beispiel und dann das Source-RPM nehmen. Und was er jetzt macht, ist, die Build-Root-Umgebung aufzubauen, beziehungsweise jetzt hier diesen Cache zu entpacken, der schon mal einmal erzeugt worden ist beim ersten Lauf. Und im nächsten Schritt wird dann das Paket durchgebaut. Man hat dann auch ein vollständiges Log, wo man dann wirklich sieht, was geschehen ist. Er prüft jetzt hier nochmal, ob es auch Updates gibt zwischendrin. Das könnte ja noch aktualisierte Pakete geben, die relevant wären. Und anschließend haben wir ohne großen Aufwand, nur mit einem einzelnen Aufruf, ein RPM-Paket für Fedora 18 an der Stelle für 64-Bit. Und wenn ich da jetzt sage, ich möchte nicht 64-Bit, dann schreibe ich halt einen anderen Wert hin. Wichtig ist, dass sind natürlich im Hintergrund Konfigurationsdateien hinterlegt, die sagen, wo liegen die Pakete, welche Repos sind in Verwendung. Und um so Sachen wie Cross-Compiling muss ich mich selbst kümmern, sprich ich muss dann eben potenziell Mock auf einem ARM-System oder auf einem Mainframe dann selber installieren und kann dann dort natürlich auch nur für die kompatiblen Architekturen bauen. So, der müsste dann auch gleich durch sein. Beim Testen vorhin hat er gesagt, er braucht irgendwie eine Minute pro Architektur. Wenn er jetzt keine, ja. Und jetzt habe ich hier ein Paket für Fedora 18, 64-Bit, unter Berücksichtigung, dass ich hier selber auf einem CentOS 6.4 64-Bit gebaut habe. Und es tat nicht wirklich weh, sage ich mal. Und man kann hier auch dann einfach sich die ganzen Logs anschauen. Sowas wie ein Build-Log, wo ich dann wirklich sehe, was auch aus den ganzen Makros geworden ist, wenn ich mir das nicht schon vorher angeschaut habe. Der Configure-Aufruf ist recht kurz irgendwie bei denen. Ja, das ist kein Standard-Configure. Make bis unten dann zum Write vom Paket. Ja, ich würde dann auch zum Frageteil übergehen, weil ich denke, es gibt meistens irgendwelche Fragen in Bezug auf den RPM-Paketbau.
Ich habe nur eine Sache, wie gesagt, ich bin von Debian gewohnt, musste mal ein SUSE PostgreSQL-Paket installieren und das startet dann den Datenbankserver nicht. Ist das nur ein Fehler in dem Paket? Erwarte ich was Falsches oder geht das technisch nicht? Dass der sozusagen, ich muss da noch zusätzlich was tun, damit der immer gestartet wird.
Das ist ein bisschen distributionsabhängig. Generell kann man das machen, wenn das Paket installiert wird, wird es gestartet. Das ist eine Sache, die im Post-Abschnitt geschieht. Die meisten Distributionen sagen allerdings, wir finden das nicht sonderlich schick, dass die Software automatisch gestartet wird. Sprich, das muss dem Administrator oder dem User überlassen werden. Aber es geht technisch genauso gar kein Thema. Weitere Fragen?
Eher eine Einsteigerfrage, aber ganz zu Beginn im Spec-File haben wir einerseits den Abschnitt Make Install, wo im Prinzip die ganzen Pakete in das Build-Root-System installiert wird. Und weiter unten haben wir die File-Section, wo wir nochmal definieren, was alles reinkommt. Vielleicht habe ich was nicht verstanden, aber mir kommt das redundant vor, dass wir da im Prinzip zweimal eine Liste der Files generieren. Warum ist das nötig?
Das ist, mag redundant erscheinen, wenn man ein einfaches Paket baut. Wenn man aber allerdings ein Unterpaket hat, dann, Moment, kurz runter scrollen. Dann habe ich hier die Situation, ich möchte nicht jede Datei im Hauptpaket haben, sondern ich möchte einen Teil auch vielleicht im Unterpaket haben. Zum Beispiel die Header-Files in einem Devel-Paket oder die OTR-Extension in einem Unterpaket, das dann eine Abhängigkeit zu OTR hat. Das heißt, die Angabe der Dateien ist vor allem dann relevant, wenn ich es in verschiedene Pakete verteilen möchte.
Weitere Fragen? Hätte ich noch eine, an manchen Stellen ist man in der Versionsbezeichnung auch auf so eine sogenannte Epoche man gestoßen. Was hat es damit auf sich?
Epoch oder Epoche ist ein sehr gutes Beispiel. Wenn Upstream mal auf die Idee kommt, man könnte ja zurückrudern. Es gibt teilweise den Fall, dass Upstream eine neue Software wieder zurückzieht, dann ist man als Package-Maintainer vielleicht gezwungen, genau das Gleiche zu tun. Das Problem ist, ich kann die Versionsnummer ja nur erhöhen. Wenn ich die Versionsnummer weiter erhöhe, habe ich eine Versionsnummer, die es Upstream nicht gibt. Dafür gibt es die Epoche, das ist auch einfach ein Tag, den ich ganz oben im Spec-File angeben kann. Das Problem ist allerdings, wenn ich ihn einmal eingeführt habe, komme ich nicht mehr davon weg. Letztendlich ist diese Epoche so eine Superversion. Das heißt, ich kann damit eben sagen, die nächste Version ist niedriger, weil die Reihenfolge von der Berücksichtigung bei einem Update ist, beim Vergleich, ob eine Version neuer oder älter ist, Epoche, Version, Release. Und wenn ich dann sage, Epoche ist nicht standardmäßig 0 oder undefined, sondern 1, dann kann natürlich die Version dahinter wieder älter sein. Wie gesagt, einmal eingeführt, kommt man nicht mehr davon weg, weil wenn ich die Epoche wieder auf 0 zurücksetze, ist das Paket natürlich wieder älter. Noch weitere Fragen?
Wenn nicht, dann nochmal herzlichen Dank an Robert Czech für den interessanten Vortrag. Ich hoffe, Sie haben zu Hause dann jetzt mal Gelegenheit, Ihre Lieblingssoftware dann auch möglichst gleich für alle Distributionen mitzupacken. Langsam anfangen, man hat dann sicherlich mit ein bisschen Erfahrung dann auch gerade bei Upgrades oder Neuinstallationen von Rechnern eigentlich, wenn man zusätzliche Software braucht, sehr schnell auch einen Lohn für die Arbeit, die man in das Spec-File gesteckt hat. Also nochmal herzlichen Dank und in 15 Minuten geht es dann bei uns weiter mit GNU Blood.